LSB Niedersachsen Podcast im Dialog. Gespräche 1:1 mit allen Informationen und Hintergründen.
Dieses Mal mit einer Premiere, denn wir sind zum ersten Mal heute hier in einer Konstellation mit drei Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen. Und wir wollen darüber sprechen, was die Corona-Pandemie mit Kindern und Jugendlichen angestellt hat. Und das wollen wir natürlich vor allem aus sportlicher Sicht tun. Also geht es darum, was passiert mit Kindern und Jugendlichen, die sich viel weniger bewegen, die nicht mehr mit ihren Freundinnen und Freunden beim Training sind, lange Zeit auch nicht einmal mehr den Schulsport hatten. Und dafür habe ich mir zwei Fachleute eingeladen. Zum einen Kira Wrede, sie kommt sozusagen von der Basis, ist Übungsleiterin beim SSV Käsdorf, Bewegungspädagogin, stellvertretende Vorsitzende der Niedersächsischen Turnerjugend und da auch noch für den Bereich Jugendturnen zuständig, also mehr Expertise geht kaum. Hallo Kira, schön, dass du da bist.
Hallo!
Und der dritte im Bund ist Dr. Thomas Buck, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und er ist Vorsitzender der Ärztekammer Niedersachsen. Hallo auch an Sie, herzlich willkommen Dr. Buck.
Guten Abend.
Zunächst einmal die Frage an Sie, Dr. Buck. Sie erleben ja jeden Tag Kinder und Jugendliche in Ihrer Praxis. Können Sie im täglichen Umgang denn feststellen, inwiefern die Pandemie Ihre Patientinnen und Patienten verändert hat oder ist das so auf den ersten Blick gar nicht sichtbar?
Ich glaube, die Pandemie und die Folgen lässt uns ja alle nicht kalt. Und es ist ein Riesenspektrum, das wir dort sehen. Wir haben auch einige Kinder und Familien, die den Lockdown als sehr entlastend beschreiben. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Aber das Großteil der Familien hat es als ausgesprochene Belastung der Strukturen erlebt. Und da sehen wir jeden Tag die Folgen von, gerade bei den Kindern und Jugendlichen.
Können Sie das konkret benennen? Was sind so die gravierendsten Unterschiede?
Also man sieht eine deutliche Zunahme der psychischen Probleme. Das heißt, wir haben viel mehr Kinder und Jugendliche mit depressiven Symptomen, von depressiver Verstimmung bis wirklich manifester Depression und psychische Auffälligkeiten. Wir sehen bei vielen Vorsorgen eine deutliche Zunahme des Gewichts. Ja, der, wie sagen es einige inzwischen liebevoll, der Corona-Wampe. Das ist natürlich schrecklich und da muss man klar sagen, dass viele Sachen damit ja einhergehen. Wir sehen tatsächlich bei den Vorsorgen generell oder ganz häufig bei den größeren Kindern muskuläre Verspannung im Nackenbereich, weil die viel mehr Handy- und Tablet-Konsum haben. Das ist ja gerade beim Homeschooling auch gar nicht anders möglich gewesen. Und in vielen Situationen war es ja auch so, dass die Eltern irgendwie ihre Kinder auch bespaßen mussten. Natürlich wissen die, dass Tablet-Konsum und Medienkonsum alles andere als pädagogisch wertvoll ist. Aber wenn sie nebenbei im Homeoffice sind und haben noch Homeschooling und müssen dann die Familie irgendwie noch bespaßen, dann stehen sie relativ schnell mit ihren Ressourcen an der Wand. Mhm. Und da sehen wir eine ganz große Spannbreite. Also wirklich, wir sehen bei den kleineren Kindern, sehen wir eine Zunahme von Sprachstörungen, von Koordinationsstörungen, also Einbahnstand, Hüpfen, Springen, mit beiden Beinen hüpfen, das hat wirklich in der Qualität deutlich gelitten. Die Sprachentwicklung und man muss sagen, motorische Entwicklung und Sprachentwicklung, das können wir gar nicht so voneinander trennen. Das greift ja ineinander. Das hat deutlich gelitten. Mhm. Und bei den älteren Kindern sieht man sehr wohl auch, dass einige jetzt, wo es wieder normal läuft mit der Schule, dass sie eine Sozialphobie entwickelt haben und gar nicht mehr zurückfinden in den normalen Alltag. Und alle vermissen ihren Sport. Also das ist ja genau das, wofür Frau Wrede auch steht.
Ja, ganz genau. Kira, wie nimmst du das wahr? Lange Zeit konnten die Kinder ja gar nicht zu euch zum Training kommen. Jetzt laufen die Sportangebote zum Teil wieder fast wie vor der Pandemie. Natürlich noch mit einigen Einschränkungen. Was sind so deine Beobachtungen von den Kindern, mit denen du täglich zu tun hast?
Na, ich habe ja die glückliche Situation, dass ich die Kinder im Sportverein habe, die ja noch relativ fit wieder sind, die von den Eltern zum Sport hingebracht werden. Die Kinder, die bei mir in der Turnhalle sind, die kommen eigentlich immer mit Spaß, sind dankbar, dass wir als Trainerin weiterhin für sie da sind. Wir sind natürlich auch irgendwie diese, ja, eine soziale Komponente, in der sie sich mal austauschen können, nicht immer nur mit ihren Eltern sprechen oder mit ihren Lehrern in der Schule. Man merkt aber auch schon, dass, was Herr Buck gerade gesagt hatte, dass klar motorische und koordinative Fähigkeiten nicht mehr so vorhanden sind, wie sie vor der Corona-Pandemie da waren. Und auch, dass dieser Druck in der Schule, klar, durch Corona wurde viel verpasst, das muss jetzt alles aufgeholt werden, dass da auch die Eltern ja einen großen Druck auf die Kinder zum Teil ausüben, das muss jetzt alles aufgeholt werden, und es dann halt die Kinder nicht mehr schaffen, zweimal wöchentlich 1,5 Stunden zum Training zu kommen, sondern sagen, ich schaffe das mit der Schule alles nicht mehr. Ja, und dann halt den Sportverein verlassen. Und ja, oft wird gar nicht gesehen, was der Sport eigentlich alles leistet und was, ja, was man dort auch lernt an Solidarität, an Teamwork, an ja, sich füreinander einsetzen. Und das sind ja auch alles soziale Komponenten, die einfach im Sport, ja, die lernt man nirgendwo anders als beim Sport. Und das sieht man schon sehr deutlich.
Könnt ihr da denn irgendwie gegensteuern? Oder ich meine, ihr habt die Kinder natürlich dann nur die 1,5 Stunden und den Rest des Tages natürlich nicht. Aber habt ihr euch jetzt irgendwie tatsächlich auch spezielle Dinge überlegt, die ihr jetzt mit den Kindern macht? Vielleicht mal eine Entspannungsübung. Dr. Buck hat ja auch gerade gesagt, die Kinder sind auch richtig verspannt zum Teil. Habt ihr da irgendwelche besonderen Programme, die ihr jetzt mit den Kindern macht? Oder macht ihr eigentlich und versucht, möglichst viel Normalität herzustellen? Macht ihr es so wie vorher auch?
Ich glaube, wir versuchen schon sehr viel Normalität den Kindern zu geben, damit sie einfach einen Ausgleich haben zu dem sonst ja nicht mehr normalen Alltag, den sie gerade haben. Klar, sowas wie Kinder-Yoga oder auch Entspannung, das wird immer auch mehr in den Kinderturnstunden. Aber es geht ja eigentlich darum, den Kindern ein möglichst normales Gefühl zu geben in der Turnhalle und zu sagen, hier seid ihr sicher, hier könnt ihr euch austoben und bewegen und ja, das euren Alltag mal irgendwie vergessen nebenbei.
Dr. Buck, Kira hat gerade auch die Eltern angesprochen. Also die Eltern spielen natürlich eine ganz entscheidende Rolle, aber was glauben Sie, wie können wir auch noch die Eltern mehr davon überzeugen, ihre Kinder wieder zum Sport zu schicken, weil wir haben nachweislich ja ganz viele Kinder offenbar auch in der Pandemie in den Verein verloren.
Ja, aber Frau Wrede, Sie haben das sehr schön gesagt. Sie haben gesagt, die Kinder, die von ihren Eltern gebracht werden, ja, das ist ja das ist ganz wichtig, das ist eine ganz spannende Formulierung, die habe ich vorhin sehr schmunzelnd zur Kenntnis genommen. Das, was Sie nicht wissen können, wir haben als Ärztekammer einen Vorstandsarbeitskreis, der sich genau mit diesen Corona-Schädigungen und Folgen auseinandergesetzt hat. Und eine unserer Visionen wäre gewesen, den Kindern vielleicht mal ein halbes Jahr gratis einen Sportverein zu ermöglichen. Das wäre cool gewesen, die Kinder dahin zu bringen. Denn das Hinbringen ist langsam auch ein Problem. Das gilt ja nicht nur für die Kinder, die vielleicht eine Sozialphobie entwickelt haben, sondern schauen Sie sich das mal an. Also bei mir ist es so, ich bin als Kind extrem kurzsichtig gewesen, hatte ein schweres Asthma. Dass ich nochmal freiwillig Sport mache, das wird nicht funktionieren, weil ich es immer als negativ erlebt habe. Wenn diese Kinder jetzt Sport im Unterricht machen müssen und erleben sich nachher als defizitär, als etwas, was sie nicht können, dann werden sie das nicht voller Freude machen. Darum ist es umso wichtiger, ganz früh einen Grundstein dahin zu legen, dass die Kinder mit Spaß sich bewegen. Und ich sehe das wie Frau Breder. Also letztlich ist es egal, was sie machen, wie sie sich bewegen. Ich freue mich, dass sie sich bewegen, dass sie sich austauschen, dass sie das als soziales Feld erleben, sich miteinander messen und einfach mal ja drauf lossporten, wie sie gerade Bock haben. Kinder haben ja diese unendliche Energie, sich dann selber auch zu regulieren. Und klar, bei jemandem, der extrem verspannt ist, macht mal eine Entspannungsübung Sinn. Aber primär musste lernen, wie sitze ich denn richtig, wie bewege ich mich, was für einen Ausgleich mache ich zu dem normalen, bewegungsarmen Alltag. Und da ist in erster Linie egal, was er macht, Hauptsache intensiv und mit Freude.
Kira hat gerade auch einen ganz spannenden Punkt, finde ich, noch angesprochen. Also, dass Sport viel mehr nur ist, als sich auszupowern, was, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig ist wieder. Aber dass man auch so dieses Gemeinschaftsgefühl wieder hat, dass man sich mit Freundinnen und Freunden trifft und eben auch außerhalb der Schule wieder so ein gemeinsames Erlebnis hat, oder?
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Vor allen Dingen, es ist ja so, viele Kinder haben ja auch und Jugendliche haben diese Situation als sehr bedrohlich empfunden. Das heißt, sie haben gesagt, ich muss mich selber schützen, um niemand anders anzustecken. Ja, Infektketten, wenn sie jemanden in der Familie haben, der vielleicht besonders vulnerabel ist. Ja, ich bringe da immer als klassisches Beispiel einen Jungen, der immer gesagt hat, mein Gott, mein Papa hat Krebs, wenn ich das mit nach Hause schleppe, dann ist das gar keine gute Situation für den. Und ich kann mich an einen 5-Jährigen erinnern, der ganz am Anfang der Pandemie, als ich das erste Mal in voller Montur verkleidet, für mich selber ja noch fremd, eine Vorsorge gemacht habe, ja, mit 5 Jahren. Und dann wollte ich dem erklären, warum ich so aussehe, wie ich so aussehe. Und dann sagt er, nee, nee, ich verstehe das. Damit du mich nicht ansteckst und ich Oma nicht anstecke, die ist dann platt. Das klingt ja erstmal niedlich, aber wissen Sie, da hat so ein 5-Jähriger einen Rucksack auf seiner Schulter, der Verantwortung, die Infektkette nicht weiterzugeben. Das heißt, also viele Kinder haben sich selber ja auch zurückgenommen, haben gesagt, nee, wir wollen nicht Treiber der Pandemie sein, wir wollen niemanden gefährden in der Familie. Und da kann ich nur klar sagen, die Kinder können diese Verantwortung gar nicht tragen. Das gehört nicht auf deren Schultern. Ja. Und viele haben ja auch Sorge und sagen, naja, sowas wie Sportunterricht, das können wir nun irgendwie sein lassen. Wir haben eine hohe Inzidenz. Da wollen wir mal kein Risiko eingehen. Und da muss ich sagen, nee, wir müssen dahin kommen, dass Gefahren zu unserem Leben gehören. Ja, genauso wie Sonne zum Sonnenlicht gehört. Das kann man nicht trennen. Hm.
Kira, wir, der organisierte Sport, haben ja auch ziemlich am Anfang der Pandemie schon gesagt, wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Ne? War das auch so was, wie du deine Position so wahrgenommen hast in der Pandemie?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich schon so auch gesehen, dass ich irgendwie eine Rückenstütze für die Kinder war und ihnen irgendwie das Gefühl gegeben habe, hier, nee, wir kümmern uns um euch, wir sind trotzdem weiter ein Teil der Gemeinschaft und wir sind ein Team und wir unterstützen uns gegenseitig und ihr könnt mit euren Sorgen zu uns kommen. Und ich habe sowas Ähnliches erlebt beim Sport. Also ich kann mich daran erinnern, dem letzten Training vor dem ersten Lockdown, die Kinder hatten Angst, aber sie wussten ganz genau, was da jetzt auf sie zukommt. Also wenn mir ein 8-jähriges Kind erklärt, was da jetzt passiert, ja, da hat man schon erstmal irgendwie zu schlucken und zu denken, wow, ne, die verstehen das ganz genau.
Ja, absolut. Also das ist auch was, was ich so von meinem Gefühl sagen kann, dass Kinder da oft unterschätzt worden sind in der Pandemie und wo wir, glaube ich, auch ein bisschen übersehen haben, dass sie sehr, sehr gute Antennen natürlich für solche Situationen haben. Dr. Buchs, Sie nicken. Sie haben das wahrscheinlich ähnlich erlebt, ne? dass Kinder da viel, viel mehr mitbekommen, als wir ihnen vielleicht zugetraut hätten.
Also ich betreue ja besonders viele chronisch kranke Kinder. Und ich sage es mal ganz klar, ich bewundere Kinder, wenn man ihnen etwas erklärt, die verstehen ausgesprochen viel. Und die sind sehr sensibel. Das, was wir auch nicht vergessen dürfen, wie viele Familien sind sehr ängstlich durch die ganzen Jahre jetzt geschlittert. Einige Eltern haben ihren Job verloren, ihre Existenz verloren. Die wussten gar nicht, wie es weitergeht. Das sind ja ganz viele Ängste, die ein Kind sehr wohl auch spürt. Und die muss man auch, ganz ehrlich, man muss sie auch ansprechen. Denn nicht angesprochene Probleme sind ja noch viel gravierender. Und ich finde die Idee von Frau Wrede super, zu sagen, hier, wir geben euch einen sicheren Rückzugsort. Das finde ich ganz wichtig.
Was glauben Sie denn, Dr. Buck, ziehen wir denn jetzt eine Generation von Kindern heran, die psychisch auffällig sein werden, weil sie diese 2 Jahre, die sie jetzt miterlebt haben, gar nicht so einfach verpacken können? Oder kriegen wir das, ich meine, kann man natürlich auch nicht für alle sprechen, aber kriegt man das wieder eingefangen und welche Rolle spielt vielleicht auch der Sport dabei?
Ja, es ist eine Sorge, die mich auch umtreibt, muss ich ganz ehrlich gestehen. So ein Stück weit denke ich immer, mein Gott, nicht, dass das so eine Generation wird wie die Kriegskinder, die wir erlebt haben. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Damals bei den Kriegskindern wurde einfach verlangt, das so zu akzeptieren, wie es ist. Man kann es eh nicht ändern. Und man hat weder das Kind als Individuum wahrgenommen, noch empathisch mit ihm irgendwie geredet. Und das passt zu unserer Generation ja gar nicht mehr. Wir haben da draußen ja auch eine ganze Menge Eltern und Strukturen drumherum, die sich sehr bewusst um die Sorgen machen um die Kinder. Das wird angesprochen, das wird thematisiert. Und ich glaube auch, dass wenn man den Kindern sagt, ja, das war so, das ist eine Zeit, die ist für uns alle schwierig gewesen, aber wir sind jetzt auf dem Weg, einer verlässlichen Normalität zu finden, dann gewinnen die auch Sicherheit und sie werden dann auch wieder Grund unter dem Boden bekommen. Einige werden Probleme weiterbekommen. Das ist so, das ist auch hochdramatisch. Ich glaube, dass die Pandemie dort vielleicht ein Kristallisationspunkt für einige war. Denn das sind natürlich auch vielleicht Menschen gewesen, die auch empfänglich waren für psychiatrische Erkrankungen, wo diese Krise das natürlich besonders herausgekitzelt hat. Die muss man natürlich besonders sorgsam betrachten. Ich glaube aber, wenn wir als Gesellschaft offen auf die Kinder zugehen und sagen, ja, das war nicht gut. Und wir müssen gucken, dass wir eine Normalität hinbekommen. Ja, das ist ja auch eine der ganz wichtigen Botschaften gewesen, die wir als Ärztekammer ganz schnell ins Kultusministerium auch gesandt haben und gesagt, ja, Infektionskrankheiten hin und her. Ihr müsst versuchen, die Schulen und die Kindergärten offen zu halten. Und jetzt schauen Sie sich das an. Wir haben eine enorm hohe Inzidenz. Wir haben eine Pandemie, die in vielen Fällen jetzt bei den Kindern stattfindet und den Jugendlichen. Aber die Politik hat auch diese Lernkurve gemacht und gesagt, nee, wir lassen die Kindergärten und Schulen offen. Das, dieses On-Off war ja katastrophal für alle, weil Betreuung überhaupt nicht geregelt war und Kinder und Jugendliche reduziert worden sind auf ihre, ja, ihre Rolle als du musst jetzt lernen oder verwahrt werden. Das kann es nicht sein. Wenn wir denen jetzt aber eine verlässliche Normalität geben, dann glaube ich, wird ein Großteil wieder sich in die Normalität einfinden. Das hat man die letzten Wochen auch schon gesehen. Aber es wird einige geben, die werden weiter Störungen haben und Auffälligkeiten haben und um die müssen wir uns besonders kümmern. Da wird es nicht reichen, einfach zu sagen, jetzt spiel mal Ball mit uns. Das geht nicht.
Kira, glaubst du, dass wir als Sport und du auch als Übungsleiterin vielleicht da auch in der Ausbildung unserer Trainerinnen und Trainer so ein bisschen umdenken müssen und vielleicht auch so psychologische Aspekte noch mehr mit in die Ausbildung reinnehmen müssten?
Ich glaube gerade, also in der Übungsleiterausbildung wird es oft auch schon mitgedacht. Also es ist auch schon länger Teil davon, so psychosoziale Ressourcen zu stärken, gerade im Kinderbereich. Ja, viel miteinander zu arbeiten, nicht nur gegeneinander, ja, spezielle Sportangebote zu machen, um das soziale Miteinander zu fördern. Ich glaube, das ist auch schon Teil der Übungsleiterausbildung, aber da ist natürlich auch noch, es ist immer Verbesserungsbedarf, also es geht immer noch besser und ich glaube schon, dass man da auch noch ja, weiter dran arbeiten kann.
Entschuldigung, wenn ich dazwischen kriege. Ich glaube, das, was ganz schwierig ist, das sind die, die sich plötzlich dann vom Sportkurs abmelden oder aus dem Sportverein. Die sind ja die, die mir Sorgen machen. Ja, die sagen ja nicht, ey, ich habe jetzt eine depressive Verstimmung, ich habe eine Sozialphobie, ich will das jetzt alles gar nicht, sondern die sind dann weg. Haben Sie da eine Idee, wie Sie die wieder ran an die Stange kriegen, wie Sie sagen, hey, ich hole dich in die Mitte?
Ja, ich habe mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht, wie man irgendwie die Kinder wieder zurückholen kann. Ich glaube, dass es halt super viele niedrigschwellige Angebote braucht, kostenlose Schnupperkurse, der Tag der offenen Türen, um überhaupt die Kinder wieder zurückzubekommen und ihnen irgendwie die Angst zu nehmen. Ja, ich finde immer, Kooperationen sind ganz gut mit Kitas oder mit Schulen, wenn man halt die personellen Möglichkeiten dazu hat, um da eine Kooperation herzustellen. Ist das super, wenn man irgendwie eine AG anbietet in Form für die Schule und sagt, hier, wenn euch das Spaß gemacht hat, kommt doch in den Verein, dort könnt ihr eure Leidenschaft weiter ausüben. Ja, und was wir schon angesprochen hatten, dass es halt auch auf die Eltern ankommt. Also wir müssen, glaube ich, gezielt die Eltern ansprechen und sagen, hier, der Sport gibt den Kindern mehr, als es ist nur ein Hobby und ich habe eine Freizeitbeschäftigung, sondern ja, wir lernen so viel, viel mehr durch Sport und ja, Sport bildet. Also, ja.
Und Kira, dazu kommt ja noch die Programme, die jetzt auch aufgelegt worden sind vom Turnerbund und vom Landessportbund und dem Land Niedersachsen. Zum einen Startklar und zum anderen Sport vereint uns Kids. Vielleicht kannst du da auch noch kurz was zu sagen. Das sind ja auch gezielt Angebote genau dazu ausgelegt, eben auch die Kinder wieder zurück in die Vereine zu bekommen und vor allem auch wieder in die Schwimmhallen.
Genau, das Startklar-Programm ist ja gezielt dafür, um ja, Kids wieder zurück in die Vereine zu kriegen mit Camps, mit Freizeitangeboten. Ich glaube aber auch, dass es zum einen, ja, dass wir die Kinder wieder zurück in die Vereine kriegen müssen. Zum anderen brauchen wir aber auch engagierte Menschen, die sich dann um die Kinder kümmern. Also ich lebe das bei mir im Verein, kriege ich das mit. Wir haben super viele Kinder. Das ist bei uns gar nicht das Problem, die Sport machen wollen, sondern wir haben Bei uns fehlen Übungsleitende, die sich bereitwillig in die Turnhalle stellen und mit den Kindern ja, Sport machen. So. Und ich glaube, man muss halt beides mitdenken.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist dann, wenn wir auch darüber sprechen, dass ihr als Übungsleitende dann auch so ein bisschen ein Auge auf die Psyche der Kinder haben sollt, das könnt ihr mutmaßlich gar nicht leisten, weil da rennen dann natürlich ganz, ganz viele Kinder rum und ihr seid da alleine oder zu zweit und das ist wahrscheinlich schwierig leistbar dann, oder?
Ja, also ich glaube, wir haben schon kompetente Übungsleitende in unserem niedersächsischen Sportverein, ja, die das mit sehr viel Herzblut machen und ja, versuchen, den Kindern da ein gutes Gefühl zu geben. Ich glaube, dass die Kids auch ganz genau merken, mit wem können sie was besprechen. Mit meinen Eltern bespreche ich das, mit meiner Übungsleiterin bespreche ich das. Also ich glaube, dass Kinder da ein gutes Gespür für haben, um ihre Gefühle da loszuwerden.
Das heißt, wir müssen es auch noch mehr schaffen, als Sport mehr Ehrenamtliche in die Vereine zu bekommen, ne? Und ich habe oft das Gefühl, dass es gibt ganz viele, das sind ja zum Teil auch Väter und Mütter von Kindern, die eben ihre Kinder in den Sportverein bringen, die dann aber sagen, ach, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und denen versuche ich dann immer zu sagen, versucht es doch einfach erstmal so und dann seht ihr schon, dass das funktioniert, oder? Oder meinst du, dass das schwierig ist?
Ich glaube, dass das kein Hexenwerk ist. Also ich meine, ich bin Studentin und so, ne? Ich habe jetzt irgendwie, ich habe das zwar gelernt, aber ich habe das auch vorher schon gemacht, ne? Neben der Schule, nebenbei als Trainerin gearbeitet. Es gibt, ich habe das neulich mitgekriegt. Es gibt bei uns hier in der Stadt Gifhorn eine Kooperation mit der IGS. Und da müssen die Schülerinnen und Schüler aus der 8. Klasse ein halbes Jahr ehrenamtlich in einem Sportverein oder in einer sozialen Einrichtung arbeiten und zum Thema Verantwortung ein halbes Jahr da ehrenamtlich arbeiten. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man ja auch ältere Schülerinnen und Schüler dazu motivieren kann, sich im Sport zu engagieren. So. Und da geht es ja nicht nur um Kooperationen mit Kitas oder mit Grundschulen, sondern auch vielleicht Kooperationen mit weiterführenden Schulen einzugehen.
Dr. Buck, wie ist das aus Ihrer Sicht? Kommen wir nochmal so ganz allgemein zum Thema Sport. Was macht Sport mit Kindern? Also wenn ich meinen Sohn sehe und ich bringe ihn zum Fußballtraining und hole ihn danach wieder ab, zum einen sind natürlich die Wangen rot und er ist ordentlich durchgeschwitzt, aber er kommt halt auch immer mit so einem, ja, mit so einem Grinsen im Gesicht zurück und ich habe auch immer das Gefühl, dass so ganz viel von ihm abgefallen ist. Können Sie das so aus medizinischer Sicht so bestätigen?
Ja klar, ich glaube, das, was Sie gerade beschreiben, ist die Ausschüttung von Endorphinen, ja, von Glückshormonen, die Sportlern dann einfach mal zuteil werden kann. Aber ich glaube, das ist ja das, was sehr schön ist. Frau Friede hat es ja gesagt, die Kinder, die können sich miteinander messen, die tauschen sich aus. Es ist ein soziales Feld. Das ist wichtig. Kinder brauchen andere Kinder. Überlegen Sie mal, wir sind alle erwachsen, wie sehr wir unter den Beschneidungen, die wir ja völlig richtig gelitten haben, dass man sich nur mit wenigen Leuten treffen kann. Ja, überlegen Sie, Sie sind Studentin, haben Sie gesagt, ja super, da haben Sie ja das Home-Studium bestimmt total genossen. Ja, es ist doch ein Traum. Und da braucht man ja den Austausch auch mit den anderen Studenten. Man kann nicht immer nur alles alleine lernen. Das ist halt schwierig. Und da kann ich nur sagen, ja. Beim Sport ist es ganz genauso. Natürlich kann auch jemand vor sich alleine am Gerät irgendwelche fantastischen körperoptimierenden Situationen schaffen. Jetzt bin ich aus einer Generation, wie ich diese Selbstoptimierung finde ich selber immer noch sehr schwierig und nicht erstrebenswert. Das finde ich ist auch die falsche Norm. Von daher kann ich nicht verstehen, wie jemand nur so in einem Gerät für sich alleine was macht. Da sind Sportarten, wo man sich mit anderen Menschen austauscht, deutlich eleganter und besser, gerade auch für die kindliche Entwicklung.
Kira, wir hatten ja in der Pandemie dann auch ganz viel Angebote so übers Internet und über Zoom und da waren wirklich richtig tolle Sachen dabei. Da haben sich Übungsleiterinnen und Übungsleiter auch echt wahnsinnig viel Mühe gemacht und trotzdem, Dr. Buck hat es gerade gesagt, ist nicht das Gleiche, oder?
Ja, ich habe da auch gerade drüber nachgedacht in dem Moment, wo Herr Buck das sagte. Also wir haben versucht, den Kindern ganz viel ja, Möglichkeiten zu geben, sich irgendwie zu beteiligen. Wir haben ganz viele Challenges aufgerufen, wie sie sich irgendwie zu Hause Videos drehen und dann haben wir das über WhatsApp ausgetauscht, kleine Videos zusammengeschnitten, damit sie irgendwie in Kontakt bleiben. Ja, wir haben auch Online-Training angeboten und haben versucht, irgendwie über Zoom mit Musik und mit kleinen Spielchen irgendwie ja die Kids bei Laune zu halten. Aber es war schon so, dass ja, neulich sagte eine Turnerin zu mir, oh, hoffentlich, Kira, machen wir nie wieder Online-Training. Das war so langweilig zu Hause. Ich habe das eigentlich nur gemacht, damit ich euch alle sehe. Also so, ja. Es ist nicht das Gleiche, wie wenn man gemeinsam in der Turnhalle steht und irgendwie ja, Spaß hat. Also es ist nicht zu vergleichen.
Aber ich glaube, dafür war es immerhin ganz gut, oder? Dass man die anderen Kinder und Jugendlichen mal gesehen hat und mal sich zumindest kurz austauschen konnte, wenn es auch absolut ja nicht das Gemeinsame auf dem Platz oder in der Halle stehen ersetzt.
Ja, also zum einen war es natürlich auch für die Kids gut, dass sie eine Struktur hatten. Ne? Die hat ja auch total gefehlt während der Corona-Pandemie. Ja, ich habe um 17 Uhr Online-Training, so das war natürlich auch für die wertvoll und dass sie sich sehen konnten, dass sie sich irgendwie zumindest kurzzeitig austauschen konnten. Aber auch für uns Trainerinnen war es ein gutes Gefühl, zumindest die Kinder mal zu sehen, auch wenn es nur online war, aber zu gucken, hey, denen geht's gut, halbwegs. Ja, man macht sich ja schon auch als Trainerin Sorgen. Ich meine, wir begleiten die irgendwie ihr halbes Leben lang. Ich habe Kids dabei, die turnen jetzt seit über 10 Jahren bei mir. Natürlich hat man irgendwie auch eine Bindung zu denen aufgebaut und ja, möchte auch sehen, dass es denen gut geht.
Dr. Buck, was denken Sie aus Ihrer Sicht, wie wichtig sind Übungsleiterinnen und Übungsleiter auch nicht nur darin, eben Kindern beizubringen, wie man über einen Bock springt oder wie man einen Ball richtig fängt oder wirft oder schießt, sondern auch so im Sozialgefüge?
Ich glaube, Ihre Frage beantwortet das schon. Ne? Also wenn Sie Mensch sind und Empathie haben und einmal mit offenen Augen durch die Gegend gehen, das ist die Frage. Ja, dann gehe ich ja respektvoll mit jemandem um und dann sehe ich ja auch, was braucht er jetzt. Ja, dann glaube ich, sind wir auch in einem guten Setting, wo man die Bedürfnisse stillen kann. Man nimmt sie wahr und kann sie stillen und befriedigen. Das finde ich ganz toll. Auch das mit dem Online-Training finde ich prinzipiell während der Pandemie, finde ich ganz hervorragend. Ne? Damit zerreißt ein Band nicht. Aber natürlich, sobald es wieder möglich ist, braucht man wieder den echten Menschen.
Wie ist das aus Ihrer Erfahrung mit den Kindern und Jugendlichen, die Sie jeden Tag sehen? Gibt es auch Kinder und Jugendliche, wo Sie sagen, für die ist Sport einfach nichts? So, gibt es das auch? Oder sagen Sie, irgendwas kann jeder und mag bestimmt auch irgendwie jeder? Oder gibt es diesen Sportmuffel, von dem immer alle sprechen?
Na, da fragen Sie mich jetzt als persönlich Betroffenen ganz ideal. Ne? Also der Einzige, der sich bei uns regelmäßig in der Familie bewegt, ist mein kleiner Jack Russell, der im Hintergrund halt gerade Terror macht. Ja, Sie haben ja Bild.
Ja, genau, sehr gut.
Sie alle nicht. Also von daher sehen Sie gar nicht, welchen Blödsinn er hier gerade macht. Ja, ja, es gibt Menschen, die sind Sportmuffel. Ich behaupte aber, in der richtigen Struktur kann man das aufbrechen. Ja, das ist nicht einfach. Und es gibt auch Menschen, die hassen Sport. Und die setzen sich ungern auch mit ihrem Körper auseinander. Das muss man einfach klar sagen. Darum ist es ja so wichtig, was ich ja vorhin meinte, mit, wenn man da früh den Grundstock legt. Ja, also aus mir werden Sie niemals jemand Sportaffines machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also der Trainer, den sehe ich noch nicht so ganz vor mir. Aber wenn man früh jemand ranführt und der die Erfahrung macht, die Sie von Ihrem Sohn geschildert haben, dass das nämlich doch eine coole Geschichte ist und dass es Spaß macht.
Ja, ich glaube, man muss da auch unterscheiden zwischen ja, Breitensport und Leistungssport. Also in dem Feld, wo wir uns jetzt hier befinden, wir wollen Kinder in Bewegung bringen, sprechen wir ganz klar vom Breitensport, vom Kindersport, vom Kindertouren, Kinderleichtathletik, Kinderhockey, was auch immer. Es gibt ja so viele vielfältige Angebote für Kinder. Und da geht es ja eigentlich mehr darum, ja, überhaupt die Kids in Bewegung zu bringen. Da geht es ja gar nicht darum, irgendwelche Höchstleistungen zu erwarten, sondern einfach nur darum, dass sie mit Spaß irgendwie ihr Herz-Kreislauf-System in Bewegung bringen. Ja.
Genau, aber das ist auch das, was ich meinte. Also an den Hochleistungssport habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist ja eher was Exotisches und Individuelles. Ne, sondern wirklich dieses Menschen in Bewegung bringen. Das haben Sie toll gesagt.
Ja. Kira, wie erlebst du das, wenn du mit Kindern arbeitest? Das sind ja oft ganz heterogene Gruppen, also von Kindern, die schon sehr gut turnen. Du sagst, du hast zum Teil Kinder dabei, die schon 10 Jahre bei dir turnen, aber dann natürlich auch Kinder, die logischerweise noch nicht so weit sind. Wie schwierig ist das denn auch, alle so mitzunehmen, dass am Ende von so einer Übungseinheit alle auch das Gefühl haben, sie haben gut trainiert und sie hatten Spaß und kommen gerne wieder?
Und ich versuche den Kindern immer klarzumachen, dass Hauptsache probieren, so. Jeder kann irgendwas gut. Und ja, es gibt so viele Möglichkeiten, Kindern in Bewegung zu bringen. Und dann sagt man bei den einen, hier, mach nochmal zwei Stück mehr. Und bei den anderen sagt man, klasse, dass du 5 geschafft hast. Also ich glaube, das ist auch ganz viel Kommunikation von den Übungsleitenden aus. Ja.
Aber hast du das Gefühl, dass es jetzt in der Pandemie noch mal schwieriger geworden ist, so eine Gruppe mitzunehmen? Oder merkst du keinen großen Unterschied zu vorher?
Doch, ich merke schon große Unterschiede, gerade so in dem Alter so 4 bis 6, würde ich sagen. Da sind welche dabei, die sind trotzdem motorisch fit und sind gut drauf. Die haben irgendwie in der Corona-Pandemie viel auf dem Spielplatz getobt. Aber es gibt natürlich auch die Kinder, die sehr vorsichtig sind, die noch nicht so die Bewegungserfahrung machen konnten. Einfach dadurch, dass kein Angebot da war. Ja, und einfach sehr viel Angst und Respekt in die Turnhalle kommen. Also das ist zum einen so der Umgang mit den anderen Kindern. Okay, Mama hat gesagt, ich soll lieber ein bisschen Abstand halten. Das ist der eine. Und zum anderen aber auch so diese Bewegungserfahrungen. Ich balanciere mal über eine Bank oder über einen großen Kasten. Ich springe mal irgendwo runter. Ich krabbel irgendwo durch. Ja, da reagieren Kinder ganz unterschiedlich drauf. Und andere Kinder kommen in die Halle gewetzt und wollen direkt loslegen. Andere Kinder sagen, ohne Mama traue ich mich nicht. Also das ist ja auch ganz individuelle Entwicklungsprozesse, die da ablaufen.
Ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, Dr. Buck. Die Kinder, die Kira gerade genannt hat, 4- bis 6-Jährige, die jetzt vielleicht in der Pandemie gewisse Bewegungen einfach nicht gemacht haben, viel zu Hause waren, ist es noch möglich, das, was sie in dem Alter verpasst haben, motorisch noch drauf zu schaffen? Oder wird das dann immer schwieriger, je älter die Kinder werden?
Nein, nein, das werden die schon lernen können, wenn man die Angebote macht, wenn man sie damit auseinandersetzt. Aber jetzt nehmen Sie mal so einen 4-Jährigen, der 2,5 Jahre weggeschlossen war. Der war noch niemals im Sportverein oder beim Sport. Das heißt, das ist einfach eine Erfahrung, die ihm völlig fehlt. Ja. Und das kann der aufholen. Soziale Kompetenz kann man ja lernen in jedem Alter. Und motorische Kompetenz kann man auch lernen in jedem Alter. Man muss nur bei der Stange bleiben. Man muss das richtige Angebot finden und man muss bei der Stange bleiben. Und das haben wir ja vorher auch schon erlebt, dass Kinder häufiger ja, den Sport angefangen haben, nach kurzer Zeit gesagt haben, passt nicht, ich versuche was anderes. Und dann haben sie irgendwie 8 Sachen ausprobiert und nichts hat richtig funktioniert. Dann haben natürlich die Eltern auch einfach die Aufgabe zu sagen, ja komm, du sollst vielleicht mal ein bisschen länger bei der Stange bleiben. Denn manche Sachen gefallen einem im ersten Mal noch nicht.
Wie wichtig ist da auch das familiäre Umfeld? Also das ist natürlich dann auch wieder so, dass Kinder, die Eltern haben, die einen sicheren Job haben, die auch finanziell gut abgesichert sind, da natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten haben als jetzt vielleicht Familien, denen es auch finanziell nicht so gut geht, die auch vielleicht nicht so viel Zeit haben für ihre Kinder.
Ja, genau, Sie sagen das. Die soziale Schere ist deutlich auseinandergegangen. Wir haben ja eine Polarisierung in Deutschland. Wir haben ja ganz klare Untersuchungen, die zeigen, dass der Bildungsgrad der Eltern darüber entscheidet, welche Bildung das Kind bekommt. Und natürlich gibt es Familien, die haben weder die finanziellen noch die kognitiven Ressourcen zu erkennen, wie wichtig solche Strukturen sind. Und darum ist es wichtig, genau das, was Frau Wrede gesagt hat, dass man niederschwellig Angebote macht. Ja, darum hatten wir diese Fantasieidee der Politik vorgestellt und gesagt, gib doch jedem mal ein halbes Jahr einen gratis Sportverein. Ich meine, die Sportvereine werden ja finanziell ja auch nicht gerade super durch die Pandemie gekommen sein. Ja, dann wäre es ja auch sinnhaft, die auf diese Art und Weise zu unterstützen. Die nicht einfach zu sagen, ich habe dir einen Check, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie Sportvereine überhaupt sinnhaft im Moment unterstützt werden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. Aber das wäre noch viel cooler zu sagen, nee, nee, ihr kriegt das Geld nur, wenn ihr hier noch 300 neue Kinder hier, mitturnen lasst. Ne? Das finde ich ja richtig cool.
Absolut, ja. Es gibt eine Studie, wonach wir im organisierten Sport bis zu 15% der unter 6-Jährigen verloren haben in der Pandemie. Und genau deswegen haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, diese Programme, die jetzt aufgelegt worden sind, tatsächlich ja auch mit Mitteln des Landes Niedersachsen und Turnerbund und LSB sich zusammengeschlossen und zu sagen, wir müssen das jetzt wieder hinbekommen, die 15% und gerne auch noch mehr, die uns verloren gegangen sind, wieder zurückzubekommen.
Ja, natürlich. Und die hängen vom Bildschirm. Es gibt ja ganz klare Untersuchungen schon, ja, nach dem ersten Lockdown, wie die Bildschirmzeiten hochgegangen sind und die Bewegungszeiten runtergegangen sind.
Ist das denn tatsächlich so ein großes Problem oder wird das auch so ein bisschen hoch gejazzt, sage ich mal? Sind Kinder viel, viel mehr am Bildschirm? Und ich meine, ich erlebe es natürlich auch selber, wenn man berufstätig ist und hat Kinder und muss dann in eine Videokonferenz und will die Kinder beschäftigt bekommen. Klar, dann ist es sehr verlockend zu sagen, hier hast du das Tablet oder die PlayStation oder was auch immer, da kannst du so lange dran. Aber man kann natürlich auch, wenn man denn das Umfeld hat, sagen, geh halt die halbe Stunde auf den Spielplatz zu lange.
Ja, Sie sagen das. Also erstens, die Familien, die einen Balkon und einen Garten hatten, die waren natürlich in der Pandemie völlig privilegiert. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist schon echt toll. Und dann dürfen wir aber auch nicht vergessen, es gab vorher schon Untersuchungen, je mehr Bildschirmkonsum, desto höher war die Rate des Bedarfs an Ergotherapien oder Sprachtherapien. Und erstens, es gibt wirklich leider Eltern, die glauben, dass Kinderfernsehen auch bilden könnte. Das fürchte ich, kann man also würde ich persönlich nicht glauben. Ja, es ist auch nicht wichtig, dass ein Kind von dem Fernseher irgendeine dritte oder vierte Sprache lernt, sondern da ist die Interaktion mit Menschen, die Natursprache, also die das als Muttersprache haben, deutlich dem Ganzen überlegen. Und natürlich ist es so, es gibt unterschiedliche Kulturen, wie man mit Bildschirmen umgeht. Ja, ob man nur guckt oder ob es so ein Hintergrundrauschen ist, was es ja je nach kulturellem Hintergrund ja auch gibt. Aber generell muss man sagen, viel Bildschirm, viel Risiko an Teilleistungsstörungen.
Kira, wie optimistisch bist du, dass wir die 15% der Kinder, die wir verloren haben, wieder zurückbekommen und vielleicht im Idealfall sogar mehr als 15%? Also hast du die Hoffnung, dass wir das hinbekommen als organisierter Sport oder hast du auch so ein bisschen die Befürchtung, dass da der ein oder die andere bei sein wird, die wir nicht zurückbekommen?
Also ich bin ja grundsätzlich eher ein positiver Mensch, deswegen hoffe ich das natürlich, dass wir die Kinder wieder zurück in den Sportverein bekommen. Ich glaube, dass wir nicht alle wieder auffangen können. Das ist, glaube ich, utopisch. Ja, wir haben einfach Kinder verloren. Mir geht es jetzt vielmehr darum, die neue Generation jetzt einfach wieder, also nicht wieder zurückzugewinnen, sondern neu zu gewinnen. Ne? Also manche Kinder hat man jetzt einfach verloren. Das ist leider einfach so. Das tut mir für die Kinder wahnsinnig leid, aber ja, da können wir versuchen, die zurückzugewinnen, aber ob das klappt, weiß niemand. Aber ja, neue Kinder dazu zu gewinnen, jüngere Kinder dazu zu gewinnen, das ist, glaube ich, einfach auch unsere Aufgabe.
Du sagst ja aber immerhin, bei euch laufen noch ganz, ganz viele Kinder rum. Deine Halle ist voll. Ist Turnen denn eigentlich noch? Ich will nicht sagen, es ist noch zeitgemäß, aber es gibt jetzt so viele Kinder auch, die mit so Trendsportarten aufwachsen, aber offenbar ist Turnen immer noch eine gefragte Sache, oder?
Zumindest bei mir im Sportverein schon. Man kann ja Trendsport und Touren gut verbinden, also sowas wie Parkour, Freerunning. Das fällt ja ganz oft auch unter Kinderturnen oder unter Touren. Also es gibt so diesen Spruch, Kinderturnen ist die Kinderstube des Sports. Also wenn du zum Kinderturnen gehst als Kind von 4 bis 6, dann bist du danach eigentlich gewappnet für alle anderen Sportarten, die es gibt. Ja, Kinderturnen schult unglaublich viele ja, koordinative Fähigkeiten. Und ich glaube, dass sich das schon gut verbinden lässt. Also gerade irgendwie, wenn man motivierte Übungsleiter hat, die irgendwie mit Musik und mit Spaß dabei sind und sich viel überlegen, ist das schon möglich.
Ja, Dr. Buck, würden Sie das unterschreiben? Ist Turnen sozusagen der Grundstock für alles, was so danach kommt, was so Motorik angeht?
Also es ist ein unendlich gutes Fundament.
Ja, und viele Sportarten entwickeln sich auch aus dem Turnen. Also gerade ob ich jetzt Kinderleichtathletik absolviere oder ob ich ja Minikicker mache. Also überall sind Teile vom Kinderturnen mit enthalten. Sowas wie Springen, Hüpfen, Laufen, Klettern. Solche Grundfertigkeiten sind ja in den Kindersportgruppen tagtäglich an der Tagesordnung.
Genau, und da sagst du ja gerade auch schon, da ist es wichtig, dass man gute Übungsleiterinnen, gute Übungsleiter hat, die dann eben auch so Trends vielleicht mit aufgreifen und das auch so in die Stunden mit einbringen, oder?
Ja, vor allem, es geht vor allem darum, dass die Übungsleitende Lust haben, den Kindern was beizubringen, ja, sich Gedanken machen, wie sie irgendwie die Kinder bespaßen können und ja, dass da einfach so ein Grundinteresse da ist, irgendwie die Kinder in Bewegung zu bringen.
Ja. Dr. Burkira Wrede hat gerade gesagt, sie ist optimistisch und eine, die optimistisch in die Zukunft guckt. Teilen Sie das oder sind Sie da skeptischer, dass wir das gerade was den Sport angeht und die Motorik und die Bewegung, aber vielleicht auch die Psyche der Kinder wieder so hinbekommen wie vor der Corona-Pandemie?
Wir müssen alles daran setzen, dass wir eine optimistische Zukunft für unsere Kinder hinkriegen. Da gibt es überhaupt keine Alternative dazu. Ja, in dem Moment, wenn wir sehen, dass wir mit diesem Programm nicht die Kinder gut erwischen und erreichen, dann müssen wir sie den Bedürfnissen anpassen. Ich möchte noch mal das Wort Generationsgerechtigkeit in den Mund nehmen. Wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen, dass die Kinder und Jugendlichen ja, sich 2,5 Jahre weggeschlossen haben, um in allererster Linie andere zu schützen. Und dann sind wir denen auch was schuldig, finde ich. Die haben einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend verloren. Wir Erwachsenen, uns fällt es ja manchmal schwer genug, ja, die ganzen Corona-Bestimmungen umzusetzen und die Lockdown-Bestimmungen zu akzeptieren. Aber wir sind erwachsen und wir haben andere Ressourcen. Und darum denke ich, wir müssen als Gesellschaft ganz klar sagen, die Kinder sind unsere Zukunft. Und die haben das verdient, dass die optimistisch in die Zukunft gucken.
Letzte Frage in dem Zusammenhang schon. Meinen Sie, wir haben so ein bisschen auch die Corona-Pandemie auf dem Rücken der Kinder ausgetragen?
Ein bisschen können Sie streichen, ja. Eindeutig. Ja, also Sie haben ja vorhin Ihren Sohn erwähnt. Ja, fand der das alles okay? Hat er das alles gut verstanden und akzeptiert?
Er hat es verstanden und zähneknirschen akzeptiert, aber man merkt natürlich, dass es eine wahnsinnig schwierige Zeit für ihn war. Und ich glaube, eine der schlimmsten Geschichten waren Kindergeburtstage, die ausgefallen sind. Ne? Erklären Sie mal einem 7-Jährigen, dass er seine Freundin nicht zum Geburtstag einladen darf.
Und da muss man mal ganz klar sagen, also jemand in meiner Altersklasse, der hat ja schon oft genug seinen Geburtstag gefeiert. Ne? Aber das ist bei den Kindern ja noch eine ganz andere Geschichte. Und darum ja, diese Pandemie und die Pandemie einzugrenzen, die Maßnahmen, die sind auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen, hat das stattgefunden. Es gab gute Gründe, das so zu machen, also gar keine Frage. Aber ich finde, dann sollten wir auch ganz klar denen eine Entschädigung zukommen lassen. Und wir müssen uns überlegen, dass die kindliche Umwelt, die Lebenswelt, dazu gehören die Kindergärten, die Schulen, dazu gehört aber auch der Sport und die Freizeitaktivitäten, dass wir die mittelfristig pandemiefest aufstellen. Das kann ja nicht sein. In der Pandemie haben wir ja gesehen, was sind vulnerable Systeme? Wo sind wir zuerst in die Knie gegangen? Und wir haben ja viele Sachen auch wirklich ganz toll und richtig gemacht. Aber in die Knie gegangen sind wir bei den Schulen, bei den Kindergärten und alles, was Freizeitaktivität für die Kinder ist. Da muss ich sagen, das müssen wir nachjustieren. Da müssen Schulen besser gebaut werden, da müssen Klassenräume vielleicht auch mal kleiner werden. Dann sind sie nicht mehr bei einer Pandemie so die großen Infektionsherde. Wir brauchen vielleicht mehr Lehrer, wir brauchen kleinere Lerngruppen, wir brauchen eine Verlässlichkeit des Kindergartens, dort aber auch vielleicht mehr Personal, auch gut strukturiertes Personal, die gut ausgebildet sind. Und die vielleicht auch ganz gut Geld verdienen, denn sonst finden wir da keine Menschen. Das heißt, wir haben in dieser Pandemie gesehen, ja, das sind ein paar vulnerable Strukturen um die Kinder herum gebaut. Das war immer kurz vor knapp, dass diese Systeme dekompensieren. Sie sind jetzt teilweise dekompensiert und das müssen wir ändern. Die müssen wir sturmfest kriegen.
Und da wir so ein bisschen auch mit Optimismus raus wollen aus diesem Podcast, Kira, vielleicht nochmal von dir so ein Appell an alle Mütter und Väter, die uns jetzt vielleicht zuhören und deren Kinder noch nicht im Sportverein sind. Was würdest du sagen, sind so die Dinge, die du bist ja auch seitdem du klein bist im Sportverein, was sind so die Dinge, die für dich am tollsten waren im Sportverein?
Ja, liebe Eltern, schickt eure Kinder zu uns in den Sportverein. Eure Kinder lernen wahnsinnig viel bei uns, was sie alle gar nicht wissen. Sie lernen fürs Leben. Ja, ich sage immer, man lernt nicht was im Sportverein, sondern man lebt im Sportverein. Und ein Sportverein ist eine Gemeinschaft und ja, auch eine Art Familie. Und ich glaube, man gibt den Kindern ganz, ganz viel und macht ihnen ganz großes Geschenk, wenn man sie in den Sportverein gibt.
Ja, großartiges Schlusswort. Vielen Dank. Wenn Sie noch weiter sich mit dem Thema beschäftigen wollen, finden Sie einige interessante Links hier in den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Sendung, unter anderem Studien zur psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie. Aber Sie finden auch die Bewegungsangebote und Informationen zum Programm Sport vereint uns Kids und Startklar. Da geht es dann ja auch darum, die Kinder wieder zum Schwimmen und in die Vereine zu bringen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Kira Wrede. Kira, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Vielen Dank, Dr. Buck. Ja, mir bleibt nicht mehr viel übrig, als zu sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke für Ihr Interesse und bleiben Sie sportlich.
Das war der LSB Niedersachsen Podcast im Dialog. Gespräche 1:1 mit allen Informationen und Hintergründen.